Wenn du in einer speziell schwierigen Situation bist, angenommen, vielleicht kommt das ja mal vor, welches Lied würdest du dann am liebsten singen? Welches Lied würdest du dann am liebsten singen? Wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde und durch die Reihen gehen und sagen, was wäre dein liebstes Lied, das man singen sollte in dieser Situation oder das du gesungen haben möchtest, wenn du selber nicht singen kannst, dass man dir zusingt, dann wäre wahrscheinlich ein bunter Blumenstrauß heute Morgen an Vorschlägen, welches Lied dir am besten gefällt. Oder ich würde es mal so sagen, welches Lied dein Herzenslied ist. Und das finde ich toll. Wir merken, wir haben noch ein großes Feld miteinander, dass wir gemeinsam immer wieder die Herzenslieder singen. Wenn wir gemeinsam auch als Kirche unterwegs sind, werden wir es immer treffen? Wahrscheinlich nicht. Ich habe zwei gute und eine weniger gute Nachricht. Die erste gute Nachricht ist, du hast im Laufe der Zeit von deinem Leben und seitdem, dass du vielleicht hier in der Kirche bist, viele Lieder kennengelernt, die dein Herz berühren. Hoffentlich hast du das. Und ich möchte dich ermutigen, bewahr diese Lieder in deinem Herzen. Die zweite gute Nachricht ist, es gibt bis heute immer wieder Menschen, die Fähigkeit haben, neue Lieder zu schreiben. Wir haben vorher ein Lied gesungen, das haben wir jetzt etwa seit gut einem Monat. Gott schrieb Geschichte mit uns. Sein neues Lied. Vielleicht wird es zu einem Herzenslied von dir. Und die dritte, vielleicht für dich weniger gute Nachricht, ich darf mich entscheiden, immer wieder neue Lieder, Herzenslieder kennenzulernen. Warum erzähle ich das mit diesen Liedern? Weil wir heute uns über einen Abschnitt in der Bibel Gedanken machen, in dem Singen eine wichtige Rolle spielt in einem außergewöhnlichen Gottesdienst, der gefeiert wurde. Mein erster Gedanke dazu ist, ungerecht eingesperrt. Wir haben in den letzten beiden Predigten gehört, dass Paulus und Silas unterwegs gewesen sind. Und zwar haben sie ganz konkret vom Heiligen Geist den Auftrag bekommen, nach Europa zu gehen. Sie wollten einen anderen Ort. Dann hat der Heilige Geist in der Nacht zum Apostel Paulus gesprochen und gesagt, komm nach Europa. Und sie haben ein Schiff genommen und sind dann rübergefahren und sind dann in Philippi gelandet. Und wenn sie dann dahin gekommen sind, dann haben sie angefangen, einen Ort zu suchen, wo sie predigen können. Das war meistens in einer Synagoge. In Philippi gab es das nicht. Da waren sie an irgendeinem Fluss, haben sich da getroffen. Und es gab an den meisten Orten, aber eigentlich an allen Orten, wo sie hingekommen sind und über Jesus Christus gesprochen haben, gab es zwei Reaktionen. Es gab Befürworter und Gegner. Die einen haben geglaubt, waren begeistert, haben das angenommen und andere haben es abgelehnt. An einigen Orten war man eigentlich, es gab keine Probleme. Wenn sie sich irgendwo am Fluss trafen, dann war das für die Regierung damals oder für die Frommen, für die fromme Garde von den Juden kein Problem. Dann sollen sich da diese Frömmler irgendwo treffen. Man hat ja uns auch vor Jahren gesagt, ja, das sind Stündler am Sonntagnachmittag, die brauchen noch ein bisschen mehr als Kirche, darum gehen sie noch die Stunde. Dann lass doch die. Und das gab es damals auch bei Paulus. Lass doch die. Aber da gab es auch andere Situationen. Ich erzähle euch diese Situation. Paulus war wieder in Philippus unterwegs an einem Tag, und war auf dem Weg mit Silas und seinem Team, wahrscheinlich waren noch andere mit dabei. Und sie waren unterwegs da durch die Stadt Philippi, durch diese Kleinstadt Philippi, zu diesem Ort, wo sie beten wollten, gemeinsam mit anderen. Und da gab es doch tatsächlich in dieser Stadt eine Frau, die war wirklich ein bisschen verrückt. Denn die schrie ständig, da wenn sie da, wie ein Megafon war die, oder die war wie so der Werbeträger und sagt, diese beiden Männer, das sind Männer von Gott und die erzählen euch das Evangelium von Jesus. Ja, eigentlich kann das nichts Besseres geschehen. Heute würden wir WhatsApp oder was machen, aber die hatten wirklich eine Frau, die hat PR gemacht. Die hat da geworben. Aber das wurde mit der Zeit wirklich zu bunt. Und dem Paulus ging das auf die Nerven. Denn er hat gemerkt, diese Frau, die hat das nicht aus Überzeugung gemacht, weil sie an Christus glaubte, sondern weil sie von Dämonen besessen war und eigentlich der große Wunsch selber hatte, frei zu werden. Das war eine tiefe Sehnsucht in ihr. Und darum, als das wieder eines Tages passierte, drehte sich Paulus zu ihr um und sagt, im Namen Jesu gebiete ich diesen Dämonen auszufahren. Und in dem Augenblick geschah das. Und siehe da, diese Frau konnte von Augenblick an, sie wurde nämlich von jemandem engagiert, der hat ein Wahrsagestudio eröffnet und sie engagiert. Und der hat gutes Geld gemacht. Das kamen Leute, dann hat sie ihnen die Zukunft vorausgesagt und alles Mögliche, aber alles unter dem Einfluss der Dämonen. Und in dem Moment, wo sie frei geworden ist, konnte sie das nicht mehr. Das wollte sie auch nicht mehr. Sie hatte keine Probleme damit, aber dieser, der sie engagiert hatte, dem flossen plötzlich da die Devisen davon. Der hatte keine Einnahmen mehr und der hat sich also zünftig aufgeregt, lesen wir hier, und hat Stimmung gemacht. Und dann hat er so einen Mob zusammengetrommelt, hat Paulus und Silas auf den Marktplatz zu den Stadtoberhäupten geschleift und gesagt, diese beiden Männer, die machen nur Unruhe. Und die machen nicht das, was unser römisches Reich von Rom aus, die waren eine römische Besatzung, was die vorschreiben. Und weil sie sich, sie haben sie richtig gehend verleumdet. Und immer mehr schlossen sich da an und haben gegen Paulus Stimmung gemacht und Silas. Und das kam so weit, die haben ihnen die Kleider abgerissen, die haben sie gefoltert, misshandelt und dann haben sie sie in den Knast gebracht und dem Aufseher gesagt, das sind ganz schlimme Verbrecher, steckt sie dorthin, wo nur Schwerverbrecher hingehen und steckt sie in den Pflock, also Füße noch speziell fesseln. Wir wissen nicht, wie lange sie dort waren, aber eines Nachts gegen Mitternacht, da haben Silas und Paulus irgendwie zusammen wahrscheinlich gesprochen und dann haben wahrscheinlich sie abgemacht, komm, jetzt gibt es nur eines, wir beten und singen gemeinsam. Dann haben sie das gemacht. Die haben gebetet, sich an Gott gewendet, ihre Not ihm gesagt und haben gesungen. Und plötzlich in dem Augenblick geschieht sogar ein Erdbeben, dieses Gefängnis war wahrscheinlich nicht so stabil gebaut, wahrscheinlich fällt zusammen und sogar diese Pflöcke, wo ihre Füße drin waren, gingen auseinander. Sie waren plötzlich frei, nicht nur sie, sondern auch die anderen Gefangenen. Sie waren wieder auf freiem Fuß. Die Geschichte geht dann noch weiter, aber nur so weit bis heute. Ich habe mir so überlegt, und man kann sich die Frage wirklich stellen, da nehmen Paulus und sein Team so viele Strapazen auf sich, machen sich auf die Reise, Tage, Monate lang, besuchen Ort zu Ort, suchen dort Menschen, damit sie von Jesus Christus hören, und dann erleben sie diese Ungerechtigkeit. Können wir uns noch erinnern, da hat doch vor einigen Monaten der Heilige Geist zu ihnen gesprochen, kommt herüber nach Philippi. Ja, hallo Gott, hast du uns jetzt einfach in das Messer laufen lassen? Das hast du doch gewusst, wenn du Gott bist. Dass wir da enden, wo wir jetzt sind. Oder haben sie sich, vielleicht haben sie auch, oder haben wir uns verhört? Haben wir doch nicht richtig gehört, dass wir dahin sollen? Vielleicht haben Raffi und Priska auch mal gedacht, haben wir Gott richtig gehört? Sollen wir da wirklich im Norden von Australien oder im Süden von Sudan? Mit dem, was mit den Dingen, die wir da erleben müssen? Und genauso ging es wahrscheinlich Paulus und Silas. Ohne Vorwarnung laufen sie da ins Messer. Und da fragt man sich doch, lieber Gott, muss ich mir das gefallen lassen, wenn ich für dich arbeite? Irgendwo ist das doch ungerecht. Wo ist da deine Liebe? Wo ist da deine Gerechtigkeit? Wir haben nichts Falsches getan. Kennst du diese Fragen? Warum erlebe ich das, was ich erlebe? Warum diese Ungerechtigkeit, obwohl ich mit Jesus unterwegs bin? Und dann vergleichst du noch mit anderen Menschen, du sagst, denen geht es viel besser und die leben nicht mit Gott. Und ich, der mit Gott lebe, muss durch diesen Dreck gehen, diesen Mist erleben, diese Ungerechtigkeit erleben, diese Krankheit erleben, diese Not erleben, diese Beziehungsschwierigkeit und. Ist das wirklich gerecht, Gott? Warum hilfst du nicht? Du Gott, du könntest doch gerade jetzt, könnte vielleicht Paulus gesagt haben, gerade jetzt könntest du dich beweisen, dass es mir nur gut geht, dass es sich lohnt, mit dir zu leben und dass die mit dir leben, dass es denen gut geht und die Erfolg haben. Das wäre doch super. Dann kommen alle zum Glauben. Ich erinnere mich an einen Dichter, der eines Psalms, Psalm 73, da war auch einer, der Asaf, der hat auch sich diese Gedanken gemacht. Der wurde ziemlich schwer gebeutelt, obwohl er mit Gott leben wollte. Und dann schaut er auf all die, die nicht mit Gott leben, und dann schreibt er eines Tages, ich beneide diese überheblichen Menschen. Ihnen geht es so gut, obwohl Gott ihnen gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen. Sie strotzen vor Gesundheit und Kraft. Sie müssen sich nicht abplagen wie andere Menschen und die täglichen Sorgen und ihnen sind ihnen ganz, ganz und gar fremd. Wie ein Schmuckstück tragen sie ihren Stolz zur Schau. Ja, sie prahlen sogar mit ihren Gewalttaten. Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein. Ihr Vermögen und ihre Macht werden immer größer. Gott, war es völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen habe und auch bewahre und mir nichts zu Schulden kommen lasse? Es ist also gar nicht so abwegig, die Frage zu stellen, ist die Nachfolge Jesu wirklich von Erfolg gekrönt? Ist das so eine lohnende Sache? Ein Blick in die Welt macht deutlich, dass aktuell man redet sogar, dass die Zahl wahrscheinlich höher ist, aber man sagt ungefähr 260 Millionen Menschen wirklich akut bedroht sind und verfolgt werden, weil sie an Jesus Christus glauben. Gerade an Pfingsten wurde in Nigeria wieder eine Kirche während dem Gottesdienst überfallen und dort ein Blutbad angerichtet. Es war in den Medien fast keine Nachricht wert. Jesus sagt einmal in Johannes 15, Vers 20, deshalb werden sie euch verfolgen, wie sie mich verfolgt haben. Es ist zwar eine Aussage, so cool finde ich die trotzdem nicht, dass Jesus uns das sagt. Aber was Jesus hier zum Ausdruck bringt, und das lässt uns mal hineinschauen, hier in uns, zu uns, und uns fragen, aha, unsere Situation ist absolut außergewöhnlich. Nicht jene, die Paulus und Silas und die verfolgten Menschen erleben. Das ist normal. Unsere Situation ist nicht normal. Und ich habe das oft vergessen. Und du vielleicht auch. Wir wissen es nicht, wie es ist und erleben es auch nicht. Wenn man unter Druck kommt, wenn man glaubt, wir wissen es nicht. Und schaut, und wenn ich jetzt diese Geschichte erzählt habe von dem Gefängnisbefreiung, weil wir keinen Druck und keine Verfolgung erleben, erleben wir auch nicht solche spektakuläre Befreiungen wie Paulus und Silas. Das habe ich überlegt, was soll ich überhaupt noch weiter dazu diesem Text sagen? Niemand von uns ist im Gefängnis. Oder wer geht nächste Woche hin und singt ein Lied im Gefängnis mit der Hoffnung, dass es ein Erdbeben gibt und die Gefangenen frei werden? Dann hätte es noch ein anderes Problem, weil vielleicht die Falschen frei werden. Ich habe mir überlegt, könnte es sein, und ich glaube, wenn wir die Bibel lesen, die will uns nicht nur immer das Äußere zeigen, sondern auch etwas Inneres. Und dann wird deutlich, dass die Bibel nämlich nicht nur von äußeren Gefangenschaften spricht, sondern auch von inneren Gefangenschaften. Dass man auch innerlich gefangen sein kann. Hast du dir auch schon überlegt, und das ist mein zweiter Punkt, worin bist du eingesperrt? In welchen Dingen bist du eingesperrt? Was raubt dir die Freiheit? Was raubt dir der Atem? Was ist dein Gefängnis, wo du eingesperrt bist, innerlich, wo du nicht rauskommst, wo sich alles darum kreist? Und ich bin überzeugt, die Liste würde jetzt ziemlich vielseitig und bunt und lang, wenn wir das alles zusammentragen. Hier in dieser Geschichte lesen wir noch von dieser Frau, die offensichtlich gefangen war von Dämonen. Offensichtlich. Wir sagen heute, ich weiß nicht, ob du es schon erlebt hast, aber wir sagen, ja, das kommt doch nicht mehr vor und so weiter. Doch, der Teufel und seine Macht und seine Gefolgschaft, nämlich die Dämonen, sind eine Wirklichkeit. Vor einigen Jahren hat mich ein Pastor angerufen und sagt, ich habe ein Gespräch mit einer Frau und ich möchte dieses Gespräch nicht alleine führen. Diese Frau ist in einem spiritistischen Zirkel und sie hat sich entschieden, rauszugehen, weil sie leidet. Und ich werde dieses Gespräch nicht alleine führen. Bei diesem Gespräch habe ich das erste Mal erlebt, dass eine Frau, die von Dämonen eingenommen ist und nun frei werden will, von den Dämonen geplagt wird, dass sie im Körper blaue Flecken hat. Kannst du das erklären? Ja, jetzt wollen wir das vielleicht irgendwie logisch erklären. Die Dämonie ist eine Wirklichkeit. Nicht alles ist Dämonie, da müssen wir jetzt auf die andere Seite nicht runterfallen. Aber es gibt diese Wirklichkeit. Diese Leiter, diese Spiritisten, die diese Frau als Medium nutzten damals, die wollten die nicht loslassen. Die haben alles unternommen, sie zu behalten. Genau wie es in dieser Geschichte. Dem Besitzer dieser Frau, der ein Geschäft hatte mit ihr, dem sind die Fälle davon geschwommen. Aber vielleicht ist das ja gar nicht dein Thema. Du sagst, Dämonen, dunkle Mächte und so weiter, nicht mein Thema. Aber vielleicht kannst du dich fragen, auch wenn das nicht so dramatisch ist bei dir, was sind die Dinge, die dir wirklich die Freiheit nehmen, den Atem abdrücken? Wo dein Herz schwer wird, deine Seele trüb wird, dein Herz abdrückt, dein Leben dir nehmen will, das innere Leben. Da gibt es so manches. Kennst du diese Gefängnisse? Kennst du diese Türen, die sich nicht öffnen, obwohl du das möchtest, und dich deprimiert zurücklassen? Kennst du die Gefangenheit der Angst? Alle möglichen Formen der Ängste, kennst du sie? Und du merkst, sie ist eigentlich wie ein Gefängnis. Kennst du all die möglichen aktuellen Situationen, die dir Sorgen bereiten? Und nicht nur einfach, ja, es ist ein kleines Problem. Nein, wirklich Not bereiten. Und du merkst, ich bin gefangen. Kennst du in deinem Leben Abhängigkeiten, vielleicht Süchte, wo du nicht loskommst? Das kann alles Mögliche sein. Und du merkst, eigentlich möchte ich, aber ich bin gefangen. Ich möchte und ich nehme es immer wieder vor, aber es geht nicht. Oder merkst du, ich bin gefangen in einer Beziehung, die mir Not bereitet und ich komme da nicht raus. Die knechtet mich, die ist mehr Knechtschaft als Freiheit. Oder du bist gefangen in deiner Schuld, da gibt es Dinge, die sind nicht geklärt. Du bist gefangen. Du hast niemanden, mit dem du sprichst. Du bist gefangen in deiner Sucht nach Kritik. Du musst immer alles negativ bewerten. Und das findest du eigentlich blöd. Aber kaum gibt es die Gelegenheit, machst du es wieder. Und du willst rauskommen, aber es geht nicht. Du bist richtig süchtig geworden danach, alles zu kritisieren, alles negativ zu sehen. Merkst du, wie gefangen du bist? Du bist gefangen darin, Dinge, die du erlebt hast, Ungerechtigkeit, nicht zu vergeben. Und du merkst, ich bin nicht frei. Merken wir, sonst könnten wir die Liste noch weiterführen. Und jetzt könnten wir darüber reden. Ich weiß, jetzt könnten wir darüber reden und du könntest mir vielleicht sagen, ja, weißt du, das stimmt schon, dass dieses Ding gibt, aber meine Eltern haben mich so negativ behandelt, darum ist es einfach so. Aber mein Partner da und so weiter. Versteht ihr, jetzt könnten wir Gründe finden, die uns sagen, das ist der Grund, warum ich gefangen bin. Die Schuld liegt nicht bei mir. Aber es geht gar nicht darum, herauszufinden, wer schuldig ist, sondern hinzuschauen und sagen, jawohl, ich bin gefangen. Wenn wir Paulus und Silas in dieser Situation da hinschauen, wer war schuld, dass Paulus und Silas im Gefängnis waren? Ist je nachdem, wen wir fragen. Wenn wir die Stadtbehörde fragen dort von Philippi, dann sagen die, die beiden sind schuld, die haben sich nicht an das römische Recht gehalten. Die sind schuld, darum sind sie im Gefängnis. Und wenn wir Paulus und Silas gefragt hätten, haben gesagt, die Römer sind schuld, die Besatzungsmacht ist schuld. Wir haben nichts Schlechtes getan. Wir haben nur unseren Glauben gelebt. Die sind schuld. Und jetzt wissen wir, wer schuld ist. Und Paulus und Silas sind immer noch im Gefängnis. Versteht ihr? Übertragen auf uns. Wir wissen oft, wer schuld ist. Und das kann ja auch sein. In einer Situation, dass der andere viel mehr Schuld hat als ich oder überhaupt schuld ist. Dass es wirklich pure Ungerechtigkeit ist, die ich erlebe. Und jetzt habe ich das rausgefunden. Aber ich bin immer noch gefangen. Ich bin nicht frei. Merken wir, darum geht es gar nicht nur darum zu diskutieren, wer ist schuld, sondern wie wäre ich frei? Beispiel, wenn du Unrecht erlebt hast und du merkst, es gibt eigentlich nur einen Weg, da rauszukommen und wie schaffe ich das? Und das ist vergeben. Und wenn du das nicht machst, bleibst du ein Gefangener. Ich sage jetzt nicht, das ist einfach nur zack und dann geht es. Aber du merkst, wenn das nicht geschieht, dieser Schritt nicht geschehen kann, bleibe ich ein Gefangener. Ja, es gibt viele Situationen und Umstände in unserem Leben, da sind wir wirklich machtlos. Das heißt, ohne Macht. Du hast nicht die Macht, dich da rauszunehmen. Und das ist manchmal schlimm, das zu erkennen. Wir, die wir gerne so alles machen wollen, ich schaffe das doch. Ich mache das schon. Warum ist denn all dieses Leid um uns herum und in meinem und in deinem Leben, das du erlebst? Weil du alles selber machen kannst? Nein. Weil wir machtlos sind. Und im anderen Sinn, weil uns die Vollmacht fehlt. Die volle Macht fehlt, darum sind wir machtlos, ohne Macht. Was hätte Paulus und Silas tun können im Gefängnis? Was würdet ihr ihnen raten? Paulus und Silas haben euch einen guten Rat. Es gibt eine Methode, da kann man positiv denken. Schließt mal die Augen. Und jetzt seht ihr mal, wie die Türen aufgehen. Verstehst du? Und dann werden sie frei, oder? Merken wir, dann suchen wir eine Methode zum Freiwerden. Aber eine innere Gefangenschaft wird oft nicht durch eine Methode frei, sondern indem jemand von außen eingreift und uns frei macht. Und das glaube ich auch, das ist auch, was das Innere betrifft. Also was tun, wenn man die Umstände nicht ändern kann, wenn man die Situation nicht ändern kann? Und dann würde ich heute Paulus fragen, Paulus, was sollen wir tun? Was soll ich tun? Dann würde Paulus sagen, sing doch einfach ein paar Lieder. Glaubt ihr, dass er würde sagen? Ich glaube nicht. Er hat es damals gemacht. Aber warum hat es gemacht? Dazu möchte ich noch eine Antwort geben. Die heißt es, gegen Mitternacht betete Paulus und Silas. Sie lobten Gott mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu und plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Ich habe mir zuerst noch eine andere Frage gestellt. Ich finde das super, das möchte ich auch erleben. Aber eigentlich möchte ich auch nicht erleben, wenn wir am nächsten Montag in einer Woche hier beten, dass die Kirche hier zusammenfällt. Also dass unser Gebäude zusammenfällt. Aber hier ist das Gefängnis zusammengefallen. Aber ich habe mich gefragt, wie ist das möglich? Wie ist nämlich möglich, dass man trotz Misshandlung, trotz brutalster Schwierigkeiten, die man ihnen zufügt, wie ist es möglich, trotzdem einen Lobgottesdienst zu feiern? Beten und loben Gott. Vielleicht gehörst du auch zu denen, wie ich auch, ich sage, nein, das kann man nicht. Das kann ich nicht. Wenn ich das erleben würde, das könnte ich nicht. Aber müssen wir es denn wissen, ob ich es dann kann, wenn es soweit ist? Muss ich es wissen? Ich glaube, ich muss es nicht wissen. Aber ich merke, und wir sehen heute am Beispiel der verfolgten Christen nochmal, viele, viele Beispiele geben sie uns, dass es doch möglich ist, wenn es denn soweit ist. Das ist schon mal ein bisschen tröstlich. Aber ob ich es kann, ob ich jetzt schon garantieren kann, dass ich das dann auch kann, das weiß ich nicht. Aber die vielen, vielen persönlichen Zeugnisse von Menschen, die verfolgt werden, zeigen, dass es scheinbar möglich ist. Aber ist doch so, das wäre doch super. Ich bin so geprägt von Angst und ich singe ein Loblied und zack, ist es weg. Ich habe so viele Sorgen und ich singe ein Loblied, zack, und es ist weg. Einfach so verflogen. Vielleicht hast du die Aussage auch im Ohr, wenn dir jemand sagt, weißt du, du musst einfach glauben. Du musst einfach beten, dann geht's. Ich habe es auch so, am liebsten manchmal so. Ne? Vergiss es einfach. Aber es wäre doch schön. Wäre schön, wenn man in solchen Situationen einfach so könnte, das machen könnte. Und deshalb habe ich mich gefragt, was löst denn die Ketten in unseren, was löst denn die Ketten in unseren Herzen? Dieser Abschnitt hier, es heißt hier, ich möchte drei Gedanken zum Schluss noch sagen. Hier heißt es, um Mitternacht. Warum steht das hier? Wenn in der Bibel von Nacht die Rede ist, ist das oft eine prophetische Aussage für den Zustand der Seele und Herzen des Menschen. Wenn von Nacht die Rede ist. Erinnert ihr euch an den Vers, der heißt, Psalm 23, und ob ich schon wanderte auf Bergeshöhen? Nein, und ob ich schon wanderte im finstern Tal? Und ist ein Bild dort, das David damals braucht, seinen inneren Zustand zu zeigen und zu sagen, in mir ist es dunkel, ist es finster. Und jetzt heißt es, gegen Mitternacht, will das noch vertiefen und sagen, wirklich in der tiefsten, dunkelsten Nacht. Gefangenschaften in unserem Inneren können solche Mitternachtszeiten hervorrufen, wo es nur noch dunkel ist. Vielleicht hast du es schon erlebt oder hast Menschen erlebt, die das erleben. Es ist einfach nur noch dunkel. Du weißt nicht, wo es rausgeht. Du weißt es nicht. Und damals war das so, um Mitternacht, wenn es finster war. Dann war es einfach dunkel. Was machen wir dann? Das Zweite, wo hier heißt, beteten Paulus und Silas. In der Nacht der Dunkelheit, glaube ich, sagt uns dieser Text, ist es gut, wenn wir nicht alleine sind. Paulus und Silas sind zusammen. Sie sind zusammen. Gut, wer in der Nacht seines Lebens nicht alleine ist. Ich möchte dir heute Morgen einfach die Frage mitgeben, wenn es wirklich hammerdick kommt in deinem Leben, wen würdest du fragen? Gibt es jemanden? Ich habe drei Namen, die ich habe. Gerade jetzt spontan. Aber das hier nicht nur, weil ich es jetzt überlegt habe, sondern weil das einfach so ist für mich. Mit denen würde ich das teilen. Aber noch ein weiteres. Hast du jemanden, mit dem du über deine Gefangenschaften sprechen kannst? Mit dem du über deine dunklen Seiten deines Lebens sprechen kannst? Die wie ein Damoklesschwert über dir hängen? Hast du jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst? Ich weiß, es ist peinlich, es ist manchmal auch schambehaftet. Aber ist der Wunsch nach Freiheit hier, da vorhanden? Wie gut, wenn wir in diesen Situationen nicht alleine sind. Jesus sagt einmal, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Also in der dunklen Nacht ist Gemeinschaft das beste Gegenmittel, sagt uns hier Paulus. Gemeinschaft, gemeinsam. Und dann sagt das Dritte noch hier, sie beten und loben Gott. Das heißt, ich weiß nicht, wie die dazu gekommen sind. Wahrscheinlich haben sie oft miteinander gesprochen, was sie alles erlebt haben und Zweifel. Wir können uns ja das gerade vorstellen. Und dann hat der Pflock gedrückt am Fuß und sie konnten sich nicht bewegen und schon hat das aufgescheuert. Und von den Verletzungen, die ihnen zugefügt, von den Misshandlungen, waren sie wund am Körper. Und wir wissen ja, dass körperliche Schmerzen auch unsere Seele dunkel macht. Und dann reden sie wahrscheinlich zusammen, dieser Paulus und Silas, und sehen keine Hoffnung, wie es rausgeht. Und ich weiß nicht, wer den Anfang gemacht hat und vielleicht gesagt hat, Paulus zu Silas oder Silas zu Paulus, wollen wir einfach beten? Wollen wir das einfach Gott sagen? Und dann haben sie das gemacht. Der Entscheid, in dieser Situation zu beten, ermöglicht einen Blickwechsel, einen Perspektivenwechsel. Wir kennen alle den Spruch, der lautet, da hilft nur noch beten. Ich weiß, dass wir den oft ironisch einsetzen, aber ich glaube, es stimmt. Da hilft nur noch beten. Da hilft nur noch beten. Und es ist gut, wenn wir das eigentlich einsehen und erkennen, da hilft nur noch beten. Und dann ist der Blickwechsel nötig. Und ich glaube, es ist oft dieses Beten und mit jemandem zusammen ist oft wie der Schlüssel, der die Tür anfängt zu öffnen. Wie oft habe ich schon erlebt, mit Menschen hier hinten am Kreuz zu sitzen und einfach zu beten und Dinge dahin abzugeben. Und manchmal mache ich das auch bildlich. Ich binde jemanden am Fuß fest und sage, komm, jetzt schneiden wir das durch. Hier am Kreuz hat Jesus das getragen. Einfach, dass wir das sagen, ah, so ist das. Ich kann das loslassen. Ich habe mir so überlegt, was haben sie denn gesungen? Was haben sie gesungen? Ich denke, großer Gott, wir loben dich. Welch ein Freund ist uns Jesus? Ah, vielleicht haben sie gesungen Ewigkeit. Nein, wahrscheinlich eher das Lied Geschichte. Oder du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Ich weiß es nicht. Und doch wissen wir es. Hier heißt es, wahrscheinlich haben sie frei erfunden irgendetwas gesungen. Irgendwie. Und hier heißt es nämlich, sie haben Hymnen gesungen. Hymnen sind, oder Psalmen heißt es auch. Das heißt, sie haben vielleicht gesagt, einfach hat Paulus vielleicht angefangen, lobe den Herrn meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen, der dir alle meine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann hätte Silas mit eingestimmt. Aber was ist denn das für eine Melodie? Das ist ja gar keine. Ja, wahrscheinlich haben sie auch keine gehabt. Aber sie haben Text gehabt im Kopf von Psalmen, die sie kannten. die sie kannten. Herzenstexte. Und dann haben sie irgendeine Melodie unterlegt. Denn nach welcher Melodie haben sie gesungen? Wahrscheinlich, wir wissen es nicht, das gab sie wahrscheinlich nicht. Eigene erfundene Melodien. Sie haben etwas, was ihnen gekommen ist. Wir sagen vielleicht, ja, ist dann überhaupt die Melodie wichtig? Nein, dann sagen wir, nein, der Text ist wichtig, das stimmt. Aber über was ist eigentlich was oft unsere Diskussionen? Das ist eine Melodie, die darf man nicht und die darf man und so weiter, oder? Darf man Schlager oder Moll oder Dur oder Klassik oder Rock oder Pop? Wie soll es sein? Die Bibel sagt uns nichts. Einfach singet dem Herrn ein neues Lied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir denn die Hilfe? Ah, das stimmt, das gibt es ja gar kein Lied dafür. Nee, du kannst selber was machen. Fang einfach an und mach die Melodie, die dir im Herzen ist. Aber es geht um den Text. Die Melodie ist nur das Transportmittel, es in deine Emotionen und in dein Herz zu bringen. Ist doch super, oder? Das ist darum die Melodie. Und der eine liebt Moll, der andere Dur, der andere und so weiter. Gott ist so kreativ. Wir brauchen doch das alles nicht. Der Text reicht. Wenn ich jetzt heute hier stehe, könnte ich auch das, was ich vorbereitet habe, einfach vorlesen. Du würdest sagen, das war so langweilig. Nein, ihr merkt, ich möchte noch ein bisschen mich bewegen und so. Ich bin ja ein beweglicher Typ. Das darf doch sein. Als ich in Costa Rica war, haben wir da die Vögel gesehen. Und da war einer, der hatte einen Schnabel, ziemlich langen, he? Schnabel. Und der war noch farbig. Und dann habe ich unserem Guide gesagt, warum können nicht alle Vögel einfach schwarz sein? Das ist doch eine Verschwendung von Farben. Habe ich wirklich gesagt. Und da sagt ein Teilnehmer, der dabei war, weiß nicht, ob der auch gläubig war, das hat der Schöpfer gut gemacht. Das hat der Schöpfer gut gemacht. Er gönnt uns Farben. Er gönnt uns Melodien. Und so ist es auch beim Singen. Singen ist ein Privileg. Darum singen wir freudig. Und wie oft habe ich schon erlebt, wie Gottesdienstbesucher nach dem Gottesdienst gesagt haben, dieses Lied hat mich besonders angesprochen. Und eigentlich hätte ich fragen wollen, und meine Predigt? Das Lied hat es gemacht. Die Predigt war kein Thema. Wenn wir jetzt an Begegnungszeit haben, könnte es sein, dass dein Lied, das du singst, dich gar nicht anspricht. Könnte es sein, dass dieses Lied, gerade dieses Lied ist für diesen Nachbarn hinter dir oder vor dir? Dann sing es ihm zu. Von Herzen. Pflege sie, deine Lieder, damit sie in dieser Not im Leben hervorkommen. In meinem Konfirmandenunterricht hat uns unser Pastor damals das auferlegt, die Last, Lieder zu lernen. Jede Woche ein paar Strophen. Ich habe gedacht, als 13-Jähriger, großer Gott, wir loben dich zu singen, wie bescheuert ist denn das? Versteht ihr? Wenn du mich heute fragst, welche Lieder ich auswendig kenne, waren es diese Lieder von damals als Teenager, die ich lernen musste, ist noch speziell. Ich danke dem Fritz, der geduldig war mit uns. Und deshalb freue ich mich an allen neuen Liedern, die wir lernen. Und dass es immer wieder neue Liederdichter gibt. Und im Moment sind es zwei Lieder, die mich vor allem ansprechen. Das ist dieses Lied Ewigkeit, das ist unser Herz geschrieben, unsere Seele geschrieben. Und das andere Lied ist, das wir auch singen hier, ist Ich bin nicht mehr Sklave, sondern Kind von Gott. Es gibt Gefangenschaften in unserem Leben, auch wenn wir an Gott glauben. Aber wir dürfen sie gemeinsam mit jemand anderem aussprechen, klären. Darum singe gemeinsam mit anderen deine Herzenslieder. Und auch jetzt lade ich euch dazu ein in der Begegnungszeit. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns Lieder gegeben hast, die unser Herz berühren, die uns froh machen und die uns ausrichten auf dich, auf den, der uns kennt und der weiß, was wir brauchen. Danke, dass du unsere inneren Gefängnisse kennst und nur einen Wunsch hast, dass wir uns in dieser Situation lernen, an dich zu wenden. Und darum lade ich dich ein, Heiliger Geist, in diesem Augenblick, dass du diese Gefangenschaften der Einzelnen hier im Saal und auch am Livestream kennst und dass wie du sie aufrichtest und sie und ihnen das ihr Herzenslied in ihren Sinn gibst, dass sie vielleicht singen oder sprechen können. Amen.